Wenn man mich fragt, was ist im Kern eigentlich Agilität, dann bedeutet das für mich, ich arbeite iterativ, ich bin transparent und ich lerne aus meinen Schritten.
Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und dann habe ich gesagt, an dem Punkt, lass das mit dem Thema Agilität. Na, du wirst kein selbstorganisiertes Team etabliert bekommen mit dem Ansatz. Das sehe ich nicht. Da kann ich dir nicht mehr bei helfen. Also ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass es sozusagen das prototypisch erfolgreiche Organisationsmodell gibt. Aber ich möchte dringend davor warnen, da nicht wirklich immer ganz bewusst nach links und nach rechts zu schauen und vor allen Dingen auf das Objekt zu schauen, dem ich eigentlich helfen soll und mir zu überlegen, was braucht dieses Objekt jetzt gerade? Und kann ich das mit den Mitteln, die mir mein erkenntnistheoretisches Modell vorgibt, wirklich bestmöglich lösen? Oder gibt es vielleicht auch andere Perspektiven, die man einnehmen kann, um das Problem zu lösen?
Hallo Stefan, toll, dass wir hier gemeinsam sprechen können. Diesmal, das sage ich jedes Mal bei meinem Podcast, nicht hier bei mir in meinem kleinen Studio, sondern diesmal remote, wie sich das in der heutigen Welt aber auch gehört, weil so kann man seinen Umkreis erweitern und muss nicht darauf angewiesen sein, dass man um die Ecke wohnt oder wie das eben im letzten Podcast mit Tom Lewold war, der dann eben aufgrund seiner Arbeit an der Uni mal gerade hier in Kassel war. Ja, ich freue mich sehr, dich hier auf meinem Bildschirm zu haben und auch gleich zu hören. Und bevor ich etwas zu dir sage, mindestens auch für dich die Möglichkeit eines Hallos.
Ja, Christian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. Wir haben uns ja schon bei der einen oder anderen Gelegenheiten in Konferenzzusammenhängen in A kennengelernt und auch B intensiv ausgetauscht. Und ich freue mich auf dieses Gespräch.
Ja, also danke, das ist sehr schön. Und deswegen sage ich jetzt mal ein paar offizielle Daten zu dir. Es ist nicht schwer, dich im Netz zu finden. Du hast sehr viel YouTube-Filme, gibt es von dir. Klar, LinkedIn sowieso, also sehr viel Information. Ich halte das jetzt kurz, weil das kann ja jede Hörerin oder jeder Hörer von uns selber nachrecherchieren. Und ich schreibe ja auch noch was in die Shownotes. Also, Dr. Stefan Barth. Klammer auf, das weiß ich von dir persönlich, promovierter Physiker, Klammer zu. Dr. Stefan Barth war Berater, Start-up-Gründer, Mitglied der Geschäftsleitung eines TecDAX-Unternehmens, Einzelunternehmer und ist seit 2013 COO des Digitalisierungsdienstleisters Quest Digital AG. Im Rahmen dessen und darüber hinaus beschäftigst du dich aber auch intensiv mit den Fragen des Einflusses von Informationstechnologie auf Geschäftsmodelle, Organisation und Führung. Und das ist auch der Grund, warum ich dich, als ich dich kennenlernte, sofort gefragt habe, ob wir darüber sprechen können, weil dieser Podcast handelt sich ja darum, was ist Organisationsberatung, was tut man da, wofür ist es gut? Und ich halte eine Perspektive, die bei dir aus Management, aus Technik, aus IT, aus agilen Projektmanagement, also aus dieser ganzen Welt kommt, für sehr wichtig für das Feld der Organisationsberatung. Aber vorher jetzt auch noch mal, bevor wir einsteigen, das war ja gerade ganz kurz, das kann man bei dir nachlesen. Von dir vielleicht noch ein paar Worte, wo du ein bisschen mehr Butter bei die Fische tust, was sich hinter diesen Sätzen, die ich gerade vorgelesen habe, versteckt bei dir.
Ja, vielleicht noch, um die Side Story zu ergänzen. Ich bin promovierter Astronom. Also ich habe Physik studiert und habe in Astronomie meinen Doktor gemacht, und zwar in theoretischer Astrophysik. Von daher bin ich von dem ursprünglichen Weg sehr weit abgekommen. Aber trotzdem, das analytische Denken hilft einem auch im Tagesgeschäft immer noch ziemlich gut, was man damals antrainiert bekommen hat. Ja, Wesentliches ist eigentlich gar nicht hinzuzufügen. Vielleicht noch ein Gefühl für die Organisation, der ich jetzt vorstehe, seit mittlerweile fast, Entschuldigung, fast 13 Jahren. Sie sind 500 Mann in Deutschland und in Europa insgesamt, überwiegend Softwareentwickler. Das ist das, womit wir unser Geld verdienen mit der Quest Digital, Teil einer größeren Gruppe, der Quest-Gruppe, die ganz stark im Media- und Entertainment-Bereich unterwegs ist. Und das Thema Organisationsentwicklung, zu dem kam ich eigentlich aus leidvollen Erfahrungen. Ich hatte ein Bild davon entwickelt, wie ich nicht mehr arbeiten wollte in meinem Leben, ohne dass ich hätte untermauern können, wie ich arbeiten wollte. Das war der Grund, weshalb ich aus dem Tech-Tax-Unternehmen zum Einzelunternehmer wurde. Da habe ich wirklich, bin ich geflüchtet aus der Arbeitswelt, wie ich sie bis dahin kannte. Und mit der Verantwortungsübernahme bei der Quest Digital AG kam ich dann in die Möglichkeit, wirklich den Rahmen mit den Kollegen zusammen, mit denen ich da im Vorstand bin, wie wir arbeiten, neu zu gestalten. Und das hat halt 10 Jahre lang Transformation in unserer eigenen Organisation nach sich gezogen. Und irgendwann stellte ich für mich fest, dass da mein Herz für schlägt. Und dann haben wir begonnen, auch langsam das Thema nach außen zu tragen. Ganz stark getrieben aus der Überlegung heraus, dass wir halt festgestellt haben, dass Softwareentwicklungsprojekte gerne an den Strukturen des Kunden scheitern. Er kann seine Anforderungen nicht aufnehmen, er kann die Software nicht in die Operationalisierung bringen, er entwickelt das Falsche. Und all das hat ja was mit Strukturen im Kundensystem zu tun. Und deswegen haben wir halt uns aus der reinen Softwareentwicklung so ein bisschen nebenläufig mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftigt und diesen Arm über die letzten Jahre immer weiter gestärkt, aber im Kern ist das immer noch ein relativ kleiner Zweig bei uns. Hauptgeschäft ist Softwareentwicklung und meine Organisationsentwicklungserfahrung kommt halt aus der eigenen Organisation, der eigenen Managementerfahrung heraus und den Projekten, die wir jetzt seit einigen Jahren begleitet haben.
Aber das ist ja schon mal ein wesentlicher Hinweis. Also Erfahrung aus der eigenen Organisationserfahrung, da auch nochmal besonders in der Erfahrung als Führungskraft in der Organisation als Gestalter tätig zu sein. Wie du es auch gerade beschrieben hast, nicht als einfach Spaß an der Freude, ich will mal verändern, sondern auch aus einer Notwendigkeit, die du als Führungskraft wahrgenommen hast. Darüber hinaus dann aber auch noch, und ich glaube, das ist etwas Spezifisches, was ich zumindest schon sehr häufig bei Informatikern erlebt habe, da sie sehr früh, also ja vor rund 20 Jahren, schon mit dem ganzen Thema Agilität über die Softwareentwicklung in Berührung kamen und das agile Projektmanagement, was ja auch an sich ein sehr iteratives Verfahren ist, wenn auch teilweise sehr formalisiert, wenn man es genau nimmt, etwas in sich trägt, was ich als Organisationsberater, kann man sagen, seitdem ich Organisationsberatung mache, schon immer so sehe. Es begann ja früher auch mit der Prozessberatung, die eine Form der Organisationsberatung ist. Das ist immer etwas Iteratives, Schritt für Schritt und auch immer Erfahrung einbauendes an sich hat und nicht ein Plan, den man einfach abspult. Wenn ich das so sage, was für Bilder kommen dir da? Also, kannst du da mit, kannst du da was zu assoziieren oder sagst du, nö, das habe ich eigentlich anders wahrgenommen?
Wenn man mich fragt, was ist im Kern eigentlich Agilität? Ne, da kann man ja sich beliebig viele Definitionen zu anschauen im Internet. Ich hatte jetzt jüngst auch eine Veröffentlichung in der Hand. Da hat jemand sich mal die Mühe gemacht, zusammenzutragen, wie viele Definitionen es so gibt und kam irgendwie auf um die 40. Das heißt, der Begriff ist beliebig unscharf. Es gibt so ein paar Themen, die in hoher Überdeckung sind und die Ableitung daraus ist für mich eigentlich das Wesentliche. Wenn die Leute mich fragen, was bedeutet das für dich im Kern, dann bedeutet das für mich, ich arbeite iterativ, ich bin transparent und ich lerne aus meinen Schritten. Also in jeder Iteration gibt es in irgendeiner Weise den Versuch aus der vergangenen Iteration was zu lernen. Und das haben mehr oder weniger alle agilen Methoden gemeinsam oder Methoden, die sich agil nennen, die lassen sich in ihrer Kernsubstanz more or less darauf reduzieren. Und um das möglich zu machen in Organisationen, bedarf es, und da, jetzt kommen wir zu einer anderen Dimension, die mit Agilität ja häufig auch zusammengemischt wird, kommen wir zu Haltungsfragen. Wie muss ich, um es mal umgangssprachlich auszudrücken, wie muss ich drauf sein als Manager, um meinen Mitarbeitern in Teams zu erlauben, so zu arbeiten? Welche Freiheitsgrade gebe ich denen? Welches Vertrauen schenke ich denen? Wie gehe ich mit Transparenz im Unternehmen um? Ist ja auch eine Kulturfrage. Das ist dann die Dimension, die damit einspielt, um solche iterativen Prozesse wirksam werden zu lassen in der Organisation. Aber ich möchte gerne einen Punkt noch dazu sagen, weil ja, das Thema Agilität wurde mir eigentlich nicht in den Schoß gelegt. Und ich bin auch nicht aus diesem sehr vernünftigen schrittweisen Ansatz, mit dem man heutzutage idealerweise komplexe Probleme angeht. Aus diesem Ansatz heraus habe ich mich dem Thema selber gar nicht angenähert. Meine erste Erfahrung mit Agilität war tatsächlich dramatisch negativ. Und zwar habe ich eine völlig gescheiterte oder dann am Ende völlig gescheiterte agile Transformation begleiten dürfen. Ich war damals Managementberater bei einem Großkonzern. Das war in der Phase meines Einzelunternehmertums, sollte einen Bereichsleiter IT beraten und der hat einen Bereichsvorstand vorgesetzt bekommen, der da gesagt hat, wir machen das jetzt alles agil, 200 Entwickler innerhalb von 3 Monaten, war eine gut funktionierende Wasserfallorganisation. Sowas gibt es ja auch, ne? Zerhackstückt, in Teams zerlegt, die Tester reingemischt in die Entwicklungsteams und Wunder um Wunder, es hat 2 Jahre gedauert, bevor das nächste funktionsfähige Release gebaut werden konnte. Es war halt dramatisch fehlgeschlagen und das war meine erste Berührung mit Agilität. Die Erfahrungen haben sich dann aus anderen Perspektiven angereichert, aber mein eigentlicher Treiber war tatsächlich die menschliche Dimension. Wie möchte ich mit Menschen umgehen? Und da spielte zum Beispiel Transparenz eine große Rolle. Ich habe gedacht, warum soll ich aus meiner Führungsrolle heraus Dinge geheim halten? Die Leute können doch viel besser mitdenken, wenn sie Bescheid wissen. Warum soll ich mir die Mühe machen, rauszufiltern, welche Informationen A, B oder C für seinen Arbeitsalltag benötigt? Im Zweifelsfall können die das aus dem Pool selber rausgreifen. Die sind ja nicht doof. Na, wir sind hier in einem wissensgetriebenen Geschäft in der Softwareentwicklungsdienstleistung. Und das war so einer der Startpunkte. Und gut, Scrum war uns dann in der Entwicklungsorganisation, in der Quest Digital AG dann natürlich von vornherein so ein bisschen in die Wiege gelegt, obwohl das da gerade erst seine Anfänge nahm 2013, als ich da begonnen habe als Vorstand. Und das wurde dann immer mehr natürlich gefragt. Und dann kamen die anderen Themen mit dazu und den Wert des Iterativen. Das habe ich dann erst in der Folge begriffen. Und im Hinblick auf den Organisationsentwicklungsaspekt, erst 2016, 2017 haben wir im Vorstand begriffen, dass das, was wir da tun in der Organisation, eigentlich unter dem Oberbegriff agile Transformation ganz gut zusammenzufassen ist. Wir haben uns nie eine Blaupause irgendwo genommen und haben geguckt, okay, das müssen wir jetzt so machen, weil das ist ja eine agile Transformation, das braucht die dann, sondern wir haben immer aus der Notwendigkeit des Tagesgeschäfts und aus unserer Haltung zu Menschen und wie wir miteinander arbeiten wollen, unsere Entscheidung gefällt. Und das mündete dann in einer Organisation, die man heute nach den heutigen Maßstäben eigentlich als recht fortgeschritten agil betrachten kann.
Sie das noch mal etwas erläutern als recht fortgeschritten agil. Woran machst du das fest?
Das mache ich daran fest, dass es uns gelungen ist, sehr viele Entscheidungen sehr nah an die Quelle der Problemursache zu bringen. Es gibt ein Problem und nahe der Stelle, wo das Problem entsteht, wird auch die Entscheidung gefällt, ohne dass man irgendwelche Hierarchieleitern rauf und runter hampeln muss. Das sehe ich darin, dass wir eine sehr breite Möglichkeit an Partizipation ermöglichen in der Organisation. Das heißt, dass die Mitarbeiter die Chance haben, ihr Wissen gemäß ihrer Kompetenzen auch an unterschiedlichsten Stellen einzubringen. Das messe ich daran, dass wir eigentlich unser gesamtes Organisationsleben iterativ gestalten. Also es gibt quasi kein Format, kein Gremium, was sich nicht Retrospektiven in irgendwelchen Zyklen unterwirft und sei es jährlich. Und dass Transparenz herrscht. Transparenz ist ein oberstes Prinzip bei uns in der Organisation. Wir haben tatsächlich auch sowas, was man ja aus holokratischen Organisationen kennt, eine Verfassung bei uns in der Organisation. Allerdings ist die jetzt nicht so wie holokratische Verfassungen. Da halte ich persönlich nichts von, weil die viel zu kompliziert sind, da macht man ja ein unglaublich komplexes Prozessmodell. bettet man in die Organisation ein, sondern die ist relativ einfach gehalten auf 3 DIN A4 Seiten. Und ein wesentlicher Punkt ist das Thema Transparenz, was da drin steht, und dass jedes Format verdammt nochmal Retrospektiven machen soll. Na, das sind so wesentliche Basislinien, die da gelegt sind in dieser Verfassung. Das sind so ein paar Dinge, an denen ich festmachen würde, dass wir agil sind. Wir haben auch tatsächlich in der Folge eine relativ flache Hierarchiestruktur. Das gelingt uns maßgeblich dadurch, dass wir halt eine Projektorganisation sind. Das unterstützt das sehr. Und das Vorgehensmodell in der Projektorganisation gibt ja feste Rollen vor. Da gibt es den Scrum Master, da gibt es den Product Owner, da gibt es vielleicht dann auch den Release Train Engineer, je nachdem, nach welchem Vorgehensmodell wir dann auch im Kundensystem arbeiten. Da fixieren sich dann die Rollen im Hinblick auch auf Abhängigkeiten und wer im Zweifelsfall welche Prozesse steuert und Entscheidungen fällt und Themen konsolidiert.
Ich würde das nochmal jetzt differenzieren wollen zum Thema Organisationsberatung. Das, was du gerade gesagt hast, das war ja eine sehr durchdrungene, nicht nur durch Theorie, sondern auch durch Erfahrung, durch Tun. Für mich auch eine sehr konsistente Definition, was die agile Organisation für dich ist und so wie ihr sie auch leitet und lebt. Als Organisationsberater bin ich ja aber nicht nur Berater, um zum Beispiel Unternehmen zu begleiten, die so eine agile Organisation aufbauen wollen, sondern ich habe es ja mit unterschiedlichsten Formen der Organisation zu tun. Sprich, ich bin vielleicht Organisationsberater für ein sehr klassisch hierarchisch sich skalierendes, differenzierendes Unternehmen, was typisch über Kästchen, über Solid Line, Dotted Line sich darstellt. Oder eine Unternehmung, die ein sehr differenziertes Netzwerk hat, eben als Matrixorganisation. Die nächste wäre eben so eine agile Organisation, wie du sie gerade beschrieben hast, oder vielleicht auch noch mit holokratischen Elementen, oder sie ist vielleicht noch etwas anderes, was ich jetzt hier noch gar nicht beschreiben könnte. Wenn du, und so steht es ja auch bei dir auf deinem LinkedIn-Account, du bist Organisationsberater. Wie grenzt du dich ein? Wie machst du auch das Erwartungsmanagement? Gehst du in diese Breite? Oder wenn ja, wie tust du das? Oder machst du eine Eingrenzung? Sagst, ich bin eine Art von Organisationsberatung, Berater für, und dann kommt Pünktchen, Pünktchen.
Ja, tatsächlich, wenn dieser Eindruck aufkommt auf Basis meines LinkedIn-Profils, dann ist der leider auch falsch. Also ich habe, glaube ich, geschrieben bei mir Agile Consultant und Coach, Unternehmer, CEO bei der Quest Digital AG. Ich will mir nicht ganz allgemein den Hut des Organisationsberaters aufsetzen, weil der Organisationsberater, das ist jetzt vielleicht mein Bild, das mag falsch sein, ne? Der geht genau auf diese sehr breiten Themenkomplexe in sehr unterschiedlichen Strukturen ein. Die breite Themenkomplexe, damit meine ich, da kann es dann um einen Merger and Acquisition Prozess gehen. Wie bringe ich die Organisationen zusammen? Da kann es um einen Restrukturierungsprozess auch mit dem bewussten Ziel des Abschneidens ganzer Organisationseinheiten gehen. Da kann es auch um die Begleitung einer Umbenennung, eines Rebrandings des Unternehmens gehen, um sozusagen auch darauf einzuzahlen, dass eine neue Bindung entsteht. Das ist ja unglaublich vielfältig, was das Thema Organisationsentwicklung und oder eine wichtige Leistung innerhalb der Organisationsberatung angeht. Ich würde mich nicht all diesen Themen stellen. Aus meiner operativen Erfahrung heraus würde ich das, glaube ich, selber können, weil ich all das schon mal gemacht habe. Ne? Aber mit einer spezifischen Haltung. Und das ist halt für mich so ein wichtiger Punkt. Wenn ich in so ein Projekt reingehe, dann schaffe ich halt relativ klare Verhältnisse. Ich muss das nicht agil nennen, aber ich gehe mit einer Haltung und einem Menschenbild in diese Prozesse rein und bestimmte Dinge tue ich halt nicht. Da berate ich den Kunden auch nicht hin. Ne? Weil ich glaube, nein, weil ich noch nicht mal glaube, dass das womöglich aus wirtschaftlich und unternehmerischer Perspektive falsch ist, sondern weil das meinem Menschenbild nicht entspricht. Ich möchte dann nicht, dass mit Menschen so umgegangen wird, nicht auf Basis meines Ratschlusses. So möchte ich es mal formulieren.
Das hört sich jetzt für mich sehr wertegetragen. Also das ist ja fast nicht fast, das hat auch einen ethischen Anspruch, aber das habe ich vorhin auch schon rausgehört. Es ist nicht einfach ein Predigen von Werten oder von ethischen Grundsätzen, mit denen du tust, sondern ich habe vorhin auch rausgehört, du glaubst daran, dass nur das, so wie du es gerade sagst, zum Beispiel dieser Transparenz überhaupt wirksam sein kann. Weil das andere führt, also wenn hat etwas Nützliches einfach in der Umsetzung, in der Wirksamkeit.
Das würde ich mir gar nicht anmaßen zu sagen. Also ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass es sozusagen das prototypisch erfolgreiche Organisationsmodell gibt. Da kann ich mir nicht vorstellen, und das würde ich mir auch nicht anmaßen, dass das zu kennen. Ich glaube, dann wäre ich der Superstar der Szene. Na, das müssten wir ja auch beweisen können. Nein, ich glaube, das gibt es faktisch nicht. Und man sieht ja auch, dass sehr, sehr unterschiedliche Organisationsmodelle in der Vergangenheit und heute wahnsinnig erfolgreich sind. Also vielleicht bin ich da nicht belesen genug an der Stelle, aber wenn ich mir zum Beispiel den Führungsstil eines Elon Musk ansehe gegenüber der Organisation von Netflix, da liegen Welten dazwischen, aus meiner Perspektive. Und da kann man noch 10 andere Unternehmen daneben liegen, die alle erfolgreich sind, die sehr, sehr unterschiedliche Kulturen leben, sehr unterschiedliche Organisationsmodelle haben, und die alle irgendwie erfolgreich sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich gebe dir völlig recht, ich handle da wertegetrieben, aber ich würde niemals mich auf den Standpunkt stellen, sozusagen, mein Wertebild ist besser als dein Wertebild. Na, also man kann über diese Werte diskutieren. Ne? Man kann ja auch über Werte sprechen. Und vor allen Dingen kann man darüber sprechen, wie lebe ich Werte. Denn ich glaube, die Werte, wenn man sich auf der Ebene mit dem Management beschäftigt, mit Manager beschäftigt innerhalb ihrer Organisation, wir sind ja alle, zumindest wenn ich jetzt mal auf den deutschsprachigen Raum blicke, in einer ähnlichen, mehr oder weniger ähnlichen Weise kultiviert worden. Wir leben in einer liberalen Demokratie, Gott sei Dank noch. Und da gibt es Grundwerte, die wir eigentlich teilen, überwiegend. Und dann ist es häufig zum Beispiel eine interessante Diskussion, die Frage zu stellen, okay, inwieweit geht denn dein Vertrauen in deine Mitarbeiter? Und dann kommt man auch sehr schnell auf eine Diskussionsebene, wo man dann über Werte spricht. Was bedeutet eigentlich Vertrauen in die Mitarbeiter? Ich habe ein Projekt auch schon abgebrochen, wo der Kunde von mir wollte, macht eine agile Transformation. Und dann haben wir begonnen mit tatsächlich einer Erklärung, wo seht ihr euch heute und wo wollt ihr hin? Ne? Quasi eine Art Auftragsklärung. Wo wollt ihr denn eigentlich wirklich hin? Ne? Also jetzt mal ganz abgesehen von dieser Überschrift, agile Transformation, ne? Was heißt das für euch überhaupt? Und dann kamen wir auch auf die Diskussion der Werte. Und dann hat mir der Geschäftsführer gesagt, einer der Geschäftsführer gesagt, Vertrauen ist Quatsch. Ich vertraue meinen Mitarbeitern nicht. Man erlebt das selten in dieser Klarheit. Er meinte, er hätte damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und dann habe ich gesagt, an dem Punkt, lass das mit dem Thema Agilität. Ne? Du wirst kein selbstorganisiertes Team etabliert bekommen mit dem Ansatz. Das sehe ich nicht. Da kann ich dir nicht mehr bei helfen. Ne?
Aber das meinte ich
Dann,
auch vorhin. Also das meinte ich, Stefan. Ich meinte, das eine ist, wenn man über Werte spricht und es ethisch, moralisch sieht, dann ist es ein Glaubensmodell, aber du beschreibst es gerade anders. Du sagtest, du willst es als Werte, also keinem zu nahe treten, was die persönlichen Werte sind und wie tief die gerade bei einem gehen und was das für eine Haltung nach sich zieht, sondern du sagst gerade, es gibt auch eine Funktionalität. Und du sagst einfach, wenn jemand so einen Satz sagt wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dann hältst du das für dysfunktional in der Organisation und erst recht in einer agilen Organisation.
Also mit einer agilen Organisation, mit meinem Bild einer agilen Organisation, ne, da kann man halt auch drüber diskutieren, ist das halt nicht vereinbar. Ne? Weil dann geht zum Beispiel auch schon Transparenz nicht. Wenn ich den Menschen nicht vertraue, dann muss ich ja davon ausgehen, dass Unternehmensinformationen, die werden ja auch transparent gehalten, die unternehmensintern bleiben sollen, frei nach außen fließen. Wenn ich den Leuten nicht vertraue, dann muss ich davon ausgehen, dass das passiert. In der agilen Organisation ist das nicht vereinbar.
Ja, und ich glaube auch,
Dieses,
ja.
ganz kurz, lass mich
Ja,
noch auf den
gerne.
Punkt
Ja,
Dysfunktionalität eingehen. Ne? Funktionalität hängt ja auch ein bisschen davon ab, was soll die Funktion sein? Soll die Funktion sein, ich erziele Umsatz und einen hohen Ertrag, muss mal auf eine wirtschaftliche Grundbasis runterbrechen. Glaube ich, kann man auch mit Misstrauen und Kontrolle Umsatz und Ertrag erwirtschaften. Wenn das Ziel, das unternehmerische Ziel ist, dann, und da komme ich zu dem zurück, was ich eben gesagt habe, dann gibt es, und das ist bei ganz vielen leider darauf reduziert, über das leider kann man auch diskutieren, dann gibt es kein überlegenes Organisationsmodell. Ich glaube, man kann auch in einer straff, hierarchisch, hart, Command and Control geführten Organisation erfolgreich sein. Ich glaube, die hat dann an der einen oder anderen Stelle Schwächen, wenn es zum Beispiel darum geht, auf schnelle äußere Veränderungen zu reagieren. Aber wenn die gerade mal nicht eintreten, dann kann man so ganz tayloristisch seine Prozesse bis in das kleinste Müh optimieren und den Ertrag maximieren. Das hat die Vergangenheit ja auch durchaus bewiesen, dass solche Konzepte erfolgreich sein konnten.
ja, also was ich da gerade einfügen wollte, ist, Brost, kannst du ja alleine nur einfach die Selbstorganisation anschauen. Und wenn du die Selbstorganisation nicht als einen hochgehaltenen Wert sozusagen, also das ist die Befreiung des Menschen als solches, sondern sagst, also bei Scrum ist das beste Beispiel, die Selbstorganisation des Scrum-Teams hat eine Funktionalität. Eine Funktionalität, eine fließendere Arbeitsteilung hinzubekommen, eine Diversität gut managen zu können, damit auch eine ganz andere Art von Beschleunigung oder auch Veränderungsmöglichkeiten in der Produktgestaltung oder was es auch gerade ist, hinzubekommen. Dann ist das etwas, was, kann man fast sagen, außerhalb eines Wertekanons ist. Es hat eine Funktionalität, dass, wenn ich in dem Feld, wo ich bin, auf Selbstorganisation setze, dann brauche ich Vertrauen, weil sonst kann Selbstorganisation nicht stattfinden. Und so habe ich dich auch verstanden, und es ist in dieser Art meins. Und was du gerade gesagt hast über die strengen hierarchischen Organisationen, ist dasselbe. Es hat eine Funktionalität in einem Kontext. Und wenn die das erfüllt, dann kannst du nicht sagen, sie ist per se schlecht. Du kannst sagen, ich fühle mich persönlich da nicht wohl. Oder ich wäre da nicht gerne Manager, aber das ist eine andere Frage.
Aber um auf den Punkt zu kommen, den du eben auch angedeutet hast, ne? Natürlich ist es bei mir so, ich glaube, dass in der Grundkonstruktion eine agile Organisation mehr Herausforderungen bewältigen kann als eine starre hierarchische Organisation zum Beispiel. Ne? Denn das ist für mich auch häufig so ein Missverständnis. Man sagt, agile Methoden, wenn du sie, die brauchst du nur dann, wenn du komplexe Probleme zu lösen hast. Um das jetzt mal, da wird ja gerne auch so die Stacey-Matrix zum Beispiel als Herleitungsargument für genommen oder das Knavian Framework, was ja in eine ähnliche Richtung zielt, wenn auch aus einem anderen Kontext heraus. Für mich ist das immer so ein Scheinschluss, weil wenn man sich das in der Operationalisierung anschaut, ich kann ja nicht allen Ernstes meine Organisation damit konfrontieren, dass ich sage, okay, jetzt wo wir gerade ein komplexes Problem zu lösen haben, arbeitet ihr bitte in einer agilen Methode und ich schaffe die Rahmenbedingungen dafür, dass ihr selbst organisiert arbeitet. Und dann gibt es plötzlich ein Trivialproblem, was zu lösen ist, was bestenfalls kompliziert einzustufen wäre, dann sage ich, agiles Team, das könnt ihr nicht, weil das ist ja ganz anders. Da sage ich euch jetzt, wie ihr das machen sollt, aus einer Linienorganisation heraus. Dann hat man im Grunde um die Büchse der Pandora ja auch schon geöffnet. Und das agile Team wird natürlich in der Lage sein, auch ein kompliziertes Thema zu bewältigen und im Zweifelsfall sagen, okay, das haben wir jetzt gelöst und das arbeiten wir genauso weiter bis und machen trotzdem unsere Retrospektive nach einem halben Jahr meinetwegen, weil auch eingespielte Prozesse können besser werden. Also da gibt es aus meiner Sicht keinen Bruch an der Stelle.
Ja, vor allen Dingen, du hast da noch einen Aspekt mit reingebracht. Dieses Team oder die Menschen oder die Abteilung, es ist keine Maschine, die du neu kalibrieren kannst und dann läuft die halt links rum, rechts rum, sondern die hat sich in was hineingelebt. Und da gibt es dann etwas, was teilweise gar nicht bewusst beschrieben werden kann, aber wo man nicht sagen kann, und ab morgen geht es andersrum, weil die Anforderungen andere sind. Das ist ja im negativen Sinne genauso. Manchmal ist es ja so, da wäre es schön, weil sich die Anforderungen so geändert haben. Und dann geht eine Organisation, oder da bin ich dann gerne systemisch, ein System eher zugrunde, als in eine Verhaltensveränderung zu kommen, weil dann gibt es eben noch andere Mechanismen. Ich möchte aber, Stefan, nochmal ist ein bisschen auf das Tun jetzt konzentrieren. Wir haben jetzt bis jetzt in unserem Podcast in dieser Folge sehr stark über Organisation, über Organisationsentwicklung und um mögliche Ansätze und Verfahren von Organisationsentwicklungsprozessen oder Organisationsformen gesprochen. Nun hast du ja wirklich eine mannigfaltige Erfahrung, also als Führungskraft, als Gründer, als Mitgründer, als Einzelunternehmer oder eben auch als jemand, der im Sinne einer Unternehmensberatung auch das Thema Organisationsberatung mit inkludiert. Und da gibt es für mich verschiedene Tätigkeiten und Kompetenzen. Also die eine Kompetenz ist des Coachens. Also ich arbeite mit jemand, einem Menschen. Dieser Mensch stellt zwar die Organisation dar, spiegelt sie vielleicht wieder, aber ich habe es mit einer Person zu tun. Ich arbeite mit sozialen Systemen, sprich mit Gruppen, mit Teams. Also ich muss Entscheidungs-, Innovations-, Konfliktprozesse vielleicht moderieren oder einfach Informationen ermöglichen. Kleinen Gruppen, Teams, großen Gruppen, Konferenzformat, was es so ist. Eins, das nächste, was für mich sehr relevant ist, das hast du jetzt hier schon gerade sehr beschrieben, ist die Projektmanagement-Kompetenz. Es geht immer um einen Prozess, also nicht um die einmalige Intervention, sondern es geht immer um das, was in einer Folge von Schritten möglich wird, wo Lernen mit eingebaut ist, aber auch Entscheidungen getroffen werden können. Und last but not least, das halte ich auch für wichtig, gibt es auch eine Fachexpertise. Diese Fachexpertise generiert sich daraus, dass ich etwas von Organisation, betriebswirtschaftlich, Organisation soziologisch, von Menschen psychologisch, von Menschen sozialpsychologisch, also diese ganze Palette in irgendeiner Form in mir tragen muss, um dann natürlich eingebettet in ein Erwartungsmanagement, wo ich gucke, wo kommt gerade das Anliegen her? Was tue ich nicht? Was kann ich liefern? Aber so bin ich vollständig in dieser Verantwortung der Begleitung von Veränderungsprozessen. Und wenn du diesen Anspruch, das ist ein Idealmodell jetzt für mich, ich kann das auch nicht alles erfüllen, nicht immer, aber es ist das Idealmodell, was ich verfolge, als eine Definition eines professionellen Organisationsberaters. Wie würdest du diese Definition, die ich jetzt einfach mal gerade hier so hingelegt habe, für dich interpretieren, einschränken, erweitern und auch auf dich anwenden wollen?
Also für mich ist die Definition schon sehr umfassend und abschließend. Ne? Das geht halt, das spiegelt eigentlich die Summe der Herausforderungen, die du in einer solchen, mit denen du in einem solchen Organisationsentwicklungsprozess konfrontiert bist, wieder. Ne? Von der Individualebene über die Team- und Gruppenebene, über die Fachebene bis hin wirklich zur Organisationsebene und bis hin, das klang für mich auch so ein bisschen raus, bis hin wirklich auch zu so einer unternehmerischen Kompetenz. Und naturgemäß, glaube ich, ist es so, das wird sich, also ich, den Menschen, sich in der Lage sieht, all diese Gesamtklaviatur wirklich vollständig perfekt zu bespielen, den möchte ich gern kennenlernen. Das ist, glaube ich, schwierig. Ich selber ordne mich da eher, gut, ich bin jetzt Unternehmer seit 2010, aber wirklich selbstständiger Unternehmer. Da habe ich Erfahrungen gesammelt in unterschiedlich großen Organisationen. Das würde ich mir auf jeden Fall beimessen, dass ich sozusagen diesen großen Ansatz mitfahren kann. An der Stelle gibt es vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es gibt einen aus meiner Sicht sehr wichtigen Soft Skill, den man haben muss. weil ich es äußerst schwierig finde, Organisationen zu beraten in der Organisationsentwicklung, wenn man deren Geschäftsmodell nicht versteht. Also entweder kennt man das, weil man schon fünfmal meinetwegen Betriebskrankenkassen beraten hat. Ja, dann kennt man das Geschäftsmodell von Betriebskrankenkassen, dann ist das einfach, in Anführungsstrichen einfach. Oder aber man hat eine recht schnelle Auffassungsgabe, Kernprozesse zu erfassen. Ja, was sind eigentlich die Wertströme innerhalb der Organisation? Vielleicht hast du das eben auch gesagt, wenn, dann kam das für mich nicht so deutlich
Nee,
raus. Also
danke für die
diese.
Ergänzung. Also da hast du gerade recht. Also das auch mal, das ist sozusagen, ich nenne das oft die Feldkompetenz, die man noch hat, weil man das dann auch besser und schneller versteht und da gehört das Geschäftsmodell auch zu. Also möchte ich absolut dir recht geben und ich habe es auch nicht genug unterstrichen gerade, merke ich gerade.
Und wenn ich dann sozusagen in der Selbsteinordnung fortfahren darf, ich glaube, ich kann auch sehr gut vermitteln, was so meine Ideen sind, aus dem, was ich beim Kunden heraus sehe. Ich halte mich für moderationsfähig, kann auch Gruppen helfen, zu Entscheidungen zu kommen. Wenn ich mich selber beschreibe, und das habe ich auch ganz bewusst tatsächlich in meinem LinkedIn-Profil mal geändert, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich hatte lange Zeit bei mir stehen Agile Coach. Und dann habe ich für mich festgestellt, nee. Also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das bin ich eher nicht. Ich bin, um es jetzt mal flapsig zu formulieren, ich kann meine Meinung nicht so gut hinterm Berg halten. Ich sage lieber ganz konkret, wie ich glaube, dass es richtig ist. Das ist aber ja nun gar kein Coaching-Ansatz. Der Coaching-Ansatz soll ja immer eher darauf abzielen, den Ansprechpartner dahin zu führen, ihn auf Basis der Mittel, die er gerade zur Verfügung hat, Schritt um Schritt in seiner Entwicklung weiterhin zu unterstützen. Und da muss ich mich schon sehr zurücknehmen. Um einen solchen Prozess zu begleiten. Und weil das für mich wirklich anstrengend ist, und ich das behaupte, das auch einfach nicht so gut zu können, sehe ich mich auf der Ebene, auf dieser Individualebene eher nicht. Wenn ich individual begleite, dann eher in Richtung eines Mentors, eines Ratgebers, eher so auf der Ebene. Das kann auch persönliche Themen im Zweifelsfall einschließen, aber ich würde mich nicht als Coach betrachten.
Also, du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich sehe das genauso, aber ich merke eben auch, es ist sehr fließend. Also diese Hilfe zur Selbsthilfe, also das psychologisch fundierte Coaching, halte ich schon für sehr wichtig, zumindest also auf jeden Fall sehr hilfreich, dass das in der Organisationsberatungsrolle beinhaltet ist. Aber ich möchte dir beipflichten, das ist das Thema Erwartungsmanagement, dass ich je nach Auftrag klar mache, wie das bei mir zu gestalten ist. Ob ich jetzt also der Coach bin, der bis an die Grenze oder weil er im Hintergrund die Kompetenzen hat, von therapeutischen Interventionen gehen würde oder könnte und das eben nicht tut aufgrund der Reflexion der Rolle. Oder ob ich ein Coach bin, der schon sehr gut in der Gesprächsführung, in der Wahrnehmung des Gegenübers, des Abholens bin, aber dann, du hast das Wort Mentor genutzt, schon jemand bin, der sehr stark aus einer auch sehr sachorientierten Erfahrungs Welt agiert und dann, ich nehme mal so dieses Bild, jemand auch an die Hand nehmen kann, nicht dominant, ne, nicht großväterlich, aber schon nutzen kann das, was ich habe, um jemand zu begleiten, ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das ist ja das Spannungsfeld des Coachings. Und mit deiner Aussage hast du für mich gerade mir die Antwort sehr klar gegeben. Also du hast implizit gesagt, das muss man für sich als Organisationsberater sehr klar haben, wo man da steht und wie man das für sich definieren möchte.
Und wenn man da hast du aus meiner Sicht was sehr Wahres gesagt, das ist am besten zu regeln durch das Erwartungsmanagement sozusagen in der Phase der Auftragsklärung. Ich begleite gerade ein Projekt, da unterstütze ich ein Unternehmen jetzt in der Implementierung eines wirklich sehr spezifischen Zielsystems, was sie gerne haben möchten. Ne, und berate Sie, wie Sie das ausgestalten können und wie Sie das jetzt auch tatsächlich für 2025 operationalisieren können. Und der Auftrag sieht eigentlich inhaltlich so aus, dass ich das Verfahren moderiere und Ihnen natürlich sie im Wesentlichen dieses Verfahren dann auch selbst gestalten. Aber, und das ist ihr expliziter Wunsch, und das ist dann immer so ein Rollenwechsel innerhalb der Formate, in denen wir uns da bewegen, dass ich meine persönlichen Erfahrungen aus meiner unternehmerischen Vergangenheit damit einbringe. Das haben wir so abgeklärt, und in diesem Wechselspiel funktioniert das dann halt auch sehr gut. Ne? Aber ich bin nicht da, irgendjemanden zu coachen in dem System. Das
Das,
würde ich mir halt auch nicht anmaßen wollen.
und das ist mir ja auch gerade jetzt wichtig im Podcast, also das auch mit herauszuarbeiten, weil das gehört dazu, aber diese Abgrenzung. Das nächste, das hast du gerade schon genannt, das ist der Umgang mit Gruppen, mit Systemen, mit sozialen Systemen. Ich sage da für mich sehr häufig, ich habe da meine Spezialitäten, aber da gibt es auch Verfahren, Vorgehensweisen, die muss ich zwar kennen. Es gibt da ja auch sehr ausgefeilte Großgruppenverfahren, aber da bin ich dann mehr der Berater, der dann auch jemand empfiehlt, zu sagen, bitte sprich doch denjenigen an, weil diese Organisation oder dieser Mensch hat sich wirklich auf, ich sag mal, Open Space spezialisiert. Und der macht das auch gerne. Und ich könnte das zwar auch irgendwie, aber ehrlich gesagt wäre das jetzt nicht so mein Thema. So, das ist ja wieder Erwartungsmanagement, was man dann so sagen kann. Und das möchte ich jetzt gerade nochmal nutzen, weil ich möchte dich nochmal zitieren, weil du hast etwas geschrieben und da habe ich mich so drin zu Hause gefühlt. Ich habe es dir ja schon mal gesagt. Also auch ich habe ja meinen Scrum Master gemacht bei Jeff Sutherland persönlich, Scrum Master und Scrum at Scale. Und du hast mal geschrieben, dass du mal diese zweitägige Schulung auch gemacht hast und der Kunde hätte es dir sogar noch bezahlt. Bei mir war es so, ich musste sie zwar selbst bezahlen, aber es kam dadurch, weil mir ein Kunde im E-Commerce gegenüber saß, war glaube ich 2015 und was von Scrum erzählte und ich dann so, und es mir dann von meinem Kunden erklären ließ, weil ich nicht daherkam. Und das so faszinierend fand, so wichtig, dass ich dann sofort diese Qualifizierung auch online, die Zertifizierung, sogar mal Rezertifizierung alles gemacht habe. Aber was ich dort damals so faszinierend an dem Scrum, an dem Agilitätsansatz fand, weil ich ganz viel aus der Organisationsberatung drin gefunden habe. Und zwar in dieser Rolle des Scrum Masters. Der Scrum Master, auch als ich damals die Schulung gemacht habe, habe ich gedacht, ey, das ist doch Facilitation. Aber Facilitation ist doch viel mehr, als was hier so ganz methodisch, so ganz direkt sozusagen als so ein Methodenkoffer lernen. Das ist doch das Spüren mit der Gruppe, das ist das Weiterbringen. Dann habe ich aber auch gemerkt, nee, du bist viel zu kompliziert, die machen das viel einfacher. Und das ist ja auch wiederum die Kraft. Und dann hast du mal was Schönes geschrieben. Du hast gesagt, in der ersten Vision 2010, the Scrum Master is not the manager, but leads by coaching, teaching and supporting the team. Was ich auch richtig finde und was ich auch als Facilitator-Rolle auch in der Organisationsberatung für den Ansatz empfinde. Und dann sagst du, es ist aber weitergegangen, dass sie dann später sagen, der Scrum Master ist a Servant Leader for the Scrum Team. Und da ist das Wort Leadership schon drin. Also man kriegt etwas Führendes. Und das habe ich aber auch irgendwann gelernt als Facilitator mit Teams. Es gibt Momente, da hast du zwar eine geliehene Macht, aber du bist nicht nur der Begleiter eines Prozesses, sondern du kannst auch Interventionen setzen, wo du sehr auch inhaltlich zielfokussierend wärst, weil du gehst im Grunde in dem Moment kurzzeitig in eine Beraterrolle aus deinem Know-how heraus, aus deiner Erfahrung. Und das ist mehr als eine reine Prozessbegleitung. Und dann schreibst du, in der Vision von 2020 ist ein klarer Anspruch, der weit über das Team hinausreicht. Scrum Masters are true leaders who serve the Scrum Team and the larger organization. Und da habe ich gedacht, du kritisierst das zwar, aber ich sage, oh, fängt es jetzt nicht an, dass man den Scrum Master zur Führungskraft macht, was ich in Beratungsprojekten erlebt habe. Man hat Scrum eingeführt und man wusste nicht, wo man die Führungsrolle lässt. Und dann wurde entweder der Product Owner oder der Scrum Master, die sowas wie verkappte Teamleiter waren und irgendwann war Scrum wieder tot. Und für mich ist das Ganze eine Allegorie zum Organisationsberatungsprozess, weil genau das kann dir dort passieren. Und die Zuschreibung kriegst du auch. Nur, dass du als versierter Organisationsberater darauf vorbereitet bist, mit diesen verschiedenen Ansprüchen zu jonglieren und umzugehen. Wie siehst du das aus deiner Führungserfahrung?
Ja, also ich glaube, das hat jetzt ja mehrere Dimensionen. Also vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt. Ich kritisiere ja nicht, dass der Scrum Master sozusagen jetzt ein True Leader in der Organisation sein soll, sondern Der Punkt ist der, wenn das der Anspruch an den Scrum Master ist und ich habe in Erinnerung, um welchen Artikel es sich handelt, dann muss man ihn halt auch mit Menschen besetzen, die Kompetenzen dafür mitbringen oder ihnen den Raum geben, sich dahin zu entwickeln. Wenn das Voraussetzung für einen erfolgreichen Scrum-Prozess ist, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, aber ich glaube tatsächlich, auf jeden Fall den Prozess massiv befördert, wenn das so ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, im Hinblick auf die Rolle des Scrum Masters und des Veränderungsprozesses, ne, des Organisationsentwicklungsprozesses, wenn ich jetzt tatsächlich sowas einführe, besteht ja das eigentliche Problem aus meiner Sicht darin, dass man dieses Scrum in der explosiven Kraft im Hinblick darauf, was es auslöst innerhalb der Organisation aufgrund der Einfachheit des Regelwerks radikal unterschätzt. Denn das lebt ja davon, dass man eben genau am Ende auf selbstorganisierte Teams hinausläuft. Das will man erreichen. Die sollen im hohen Maße eigenständig arbeiten. Sie sollen ihre Probleme selber erkennen. Die sollen Probleme nach außen artikulieren. Die sollen selbstbewusst nach außen auftreten in Form des Scrum Masters. Die sollen das Bedürfnis des Kunden verstehen und in die Produktentwicklung zeitnah implementieren und. Da steckt ein wahnsinniger Anspruch drin. Und das können die Menschen nicht am Anfang eines solchen Prozesses, wenn sie aus einem anderen Organisationskontext herauskommen, in dem sie anders kultiviert worden sind, um mal einen krassen Gegenpol zu nehmen. Wenn denen halt immer gesagt worden ist, was sie tun sollen, dann fällt ihnen nicht plötzlich selber ein, was sie tun müssen. Das ist einfach so. Das ist eine Erfahrung, die ich halt ganz dramatisch gemacht habe. Und auch bei uns in der Organisation hat das, also ich sage immer, es hat 10 Jahre gedauert, bis wir wirklich selbstorganisierte Teams hatten, aus eigener Kraft heraus unabhängig entscheidungsfähig waren und unternehmerisch gedacht haben. 10 Jahre hat das gedauert, weil den Menschen das sozusagen nicht mitgegeben wird, so zu arbeiten. Das beginnt schon in der Schule damit, dass es ihnen nicht mitgegeben wird. Und in der Uni setzt sich das fort. Da gibt es eigentlich gar keine Grundlage für. Das muss erstmal in einer Organisation erlernt werden. Und solche Lernprozesse innerhalb einer Organisation brauchen halt wahnsinnig viel Zeit. Die Erfahrung wirst du auch gemacht haben.
Ja, also das ist auch, deswegen habe ich das gerade mal rausgegriffen. Nicht, dass unsere Zuhörenden meinen hier, es geht jetzt einfach nur um Scrum. Für mich ist es eine Allegorie für diesen Lernprozess. Und wie du das gerade mal umschrieben hast mit diesen 10 Jahren, es hat was mit schon, die man dann verschieden konstruieren kann, klaren Regeln, Ritualen, Formen zu tun. Und nochmal, um es aufs Scrum zu beziehen, gerade die Rigidität, die da drin ist, die ja manchmal fast unerträglich sein kann, birgt genau die Möglichkeit, dann diesen Raum der Selbstorganisation zu ermöglichen. Und wenn ich in Organisationsentwicklungsprozesse gehe, muss ich erstens diesen Prozess sehen, ich muss den Zeithorizont haben und ich muss entscheiden, in diesen Prozessen, also die Regeln, die Formate, die Rituale, die sich eine Organisation gibt, die müssen sozusagen in einer neuen Selbstreferenzialität, wenn man es systemisch begreifen will, sich so eingerüttelt haben, dass sie eine Kraft aus sich selbst heraus entwickeln, weil dann nur entsteht das Neue. Und das sozusagen nochmal als theoretischen Hintergrund der Arbeit, um gewisse Dinge überhaupt aushalten zu können und die Geduld zu haben und nicht die Dinge unterkomplex anzugehen. Das meines Erachtens ist etwas, wo ich auch noch mal jetzt gerade wage zu sagen, das ist auch Managementkompetenz, die Welt und Organisation so sehen zu können. Und das ist etwas, wo ich meine sogar nur aus einer ganz anderen Perspektive, auch aus einer anderen Verantwortung, Organisationsberatung oder Organisationsberatungskompetenz auch sehr viel mit Managementkompetenz zu tun hat. Kannst du das noch mal kommentieren, diesen Gedanken von mir?
Also, das war das, was ich eben auch so ein bisschen mit unternehmerischer Kompetenz meinte, was ich ja auch rausgehört hatte schon aus deiner Definition, was ein Organisationsberater sozusagen ein Spektrum abdecken müsste. Um die Herausforderung innerhalb eines Veränderungsprozesses sehen zu können, ist es natürlich, sind zwei Dinge sehr hilfreich. Drei Dinge. Erstens, natürlich hilft es, theoretisches Grundwissen zu haben. Wie funktionieren solche Systeme? Das Zweite ist, ich habe solche Veränderungsprozesse schon mal begleitet, als Berater zum Beispiel. Und das Dritte ist, ich habe es selbst erfahren, wie so ein Veränderungsprozess sich anfühlt. Und eigentlich sind es vier Aspekte, nicht drei. Das Vierte ist, ich war in der verantwortenden Rolle, einen solchen Prozess wirklich zu gestalten, innerhalb meines eigenen Beritts. Und die Königsklasse ist natürlich, wenn man alle vier Aspekte mitbringt. Und der vierte Aspekt ist der Management-Aspekt. Ich habe sowas selbst verdammt nochmal auch umgesetzt. Das ist auch etwas, da muss ich sagen, das ist ist ein Asset, was wir jetzt zum Beispiel auch, wenn wir mit dem Kunden sprechen, mitbringen und auch ganz explizit nach vorne stellen. Dass wir nämlich sagen, und ich kann das von mir natürlich selber ganz explizit sagen, Eat your own dog food. Ich habe das selbst verdammt nochmal schon gemacht. Wenn ich die Agilität verkaufe, dann weiß ich ganz genau, was das bedeutet. Und auch wie steinig und anstrengend und herausfordernd der Weg dahin ist und wo die Stolperfallen sind. Vielleicht sind bei dir in der Organisation nochmal andere als bei mir, aber ich habe da jetzt schon einiges gesehen und bin das eine oder andere Tal der Tränen selber durchgeschritten. Und ich habe auch erfahren, wie ich meine Denkweise ändern musste, von der Geschäftsleitung im TecDAX-Unternehmen bis hin zum Vorstand einer agilen Organisation. Das kann ich halt sehr glaubwürdig vermitteln. Das fehlt mir ganz häufig auch tatsächlich, wenn ich mit Organisationsentwicklungsberatern spreche, dieser Punkt tatsächlich nicht da ist. Aber es ist sehr wichtig. Das heißt nicht, dass man es unbedingt selber schon gemacht hat. Ich glaube mal, es gelingt auch schon, das zu antizipieren mit viel Erfahrung. Na, wenn man das einfach viel erlebt hat, viel gesehen hat und dann vielleicht auch, das ist halt auch eine Frage der Positionierung in der Organisationsberatung, das vielleicht auch selber verantwortlich beim Kunden umgesetzt hat. Na, als Externer ja, aber wirklich in einer Hands-on-Rolle mit den Händen in der Ölwanne sozusagen, dann sammelt man diese Management-Erfahrung ja auch als Berater. Das ist für mich, also wenn man das als essentiell betrachten würde, als notwendige Voraussetzung sozusagen in dieser Rolle tätig zu sein, würde sich vermutlich das Spielfeld massiv ausdünnen, weil das schaffst du entweder nur über Jahre oder über einen ganz anderen Lebensweg als den viele Organisationsentwicklungsberater und Beraterinnen eingeschlagen haben.
Hinzukommt, und damit hast du mir jetzt schon ein Stichwort gegeben zur Überleitung. Das möchte ich jetzt, weil wir dann ja auch zum Ende kommen müssen, aber das möchte ich mit dir noch diskutiert haben. Neben diesen Felderfahrungen, diesen Kompetenzen im Handeln, im Tun und alles, was du gerade auch gesagt hast, ist die Frage auch noch interessant, und das treibt mich die letzten Jahre sehr um. Was ist eigentlich mein, ich nenne es erkenntnistheoretischer Hintergrund, auf dem ich das tue? Also womit habe ich mich beschäftigt? Was ist das? Ich möchte dir auch nochmal dir erstmal so eine Palette beschreiben, die auch ein bisschen meinen Weg beschreibt. Natürlich habe ich da, ich ja in den 90er Jahren begonnen habe, ganz stark, das war das betriebswirtschaftliche Idealmodell. Und du kannst dir vorstellen, wenn du 1990 da bei Mercedes das Werk Sindelfingen mit 37.000 Mitarbeitern, da war alles hochgradig bürokratisch organisiert. Und ich dachte, das ist die Organisation. So, ne, so hatte ich gelernt. Dann hatte ich ja aus meiner familiären Kontext kannte ich aber den soziotechnischen Ansatz schon. Und damit habe ich diese Unterscheidung zwischen diesen Aufgabenkernprozessen, also diesen Prozessen der Organisation, aber dann das Individuum, der Mensch in seiner Wahrnehmung der Situation, in seiner Rolle und das in der Verbindung mit den sozialen Prozessen, dass das die Organisation erst zum Schwingen bringt. Das war bei mir immer da. Und dann kam Anfang der 90er der systemische Ansatz dazu. Der systemische Ansatz, der eine Offenbarung war, also wie eine neue Weltsicht, wenn man auf einmal die ganze Selbstreferenzialität sehen konnte, die Systeme und aus diesen rein logischen Wenn-Dann-Systemen rauskam, Und dann war bei mir relativ lange, war es das. Und in den letzten 10 Jahren bin ich am psychodynamischen Ansatz vorbeigekommen, wo dann auf einmal doch die Psychologie des Einzelnen, auch die Psychoanalyse, daraus nähert sich das ja hereinkommt. Und ich jetzt, so ähnlich wie ich das vorhin schon über die Dummies getan habe, sage, für mich als Organisationsberater, ich kann meine Heimat haben, ich kann meinen Schwerpunkt haben. Aber es ist schon wichtig, so einen zu schauen, zu untersuchen, wie, in welcher Situation ich wo, was auch wieder zu mir passt, besser als ein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das ist ja nicht ein Wissenschaftsmodell, das ist aber sozusagen ein Hintergrund, auf der ich gerade nehme und meine Welt konstruiere und darauf vielleicht auch sehr eklektisch mich entscheide, gewisse Interventionen zu setzen oder gewisse Hinweise zu geben. Auch das wieder nochmal so als Anspruch. Bitte dich, dass du einfach nochmal dazu sagst, was das gerade bei dir assoziiert und was du darüber denkst, wenn ich sowas sage.
Also, was ich dabei wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man sich nicht sklavisch dem einen oder anderen Modell verschreibt. Das finde ich eigentlich ganz, ganz maßgeblich. Ich finde es unglaublich hilfreich, sich mit den verschiedenen erkenntnistheoretischen Ansätzen in diesem Zusammenhang zu beschäftigen. Ja, also auch dem systemtheoretischen Ansatz, dem psychodynamischen Ansatz. Je mehr man dazu gelesen hat, desto besser ist das mit Sicherheit, um einfach die verschiedensten Perspektiven einnehmen zu können und auch sprechfähig zu sein. Jetzt trete ich wieder in eine andere Perspektive. Als Unternehmer ist mir das aber ehrlicherweise total gleichgültig, ob das jetzt psychodynamisch, systemisch oder sonst irgendwie ist, sondern ich habe ein Problem, was gelöst werden muss innerhalb meiner Organisation. Und da folge ich typischerweise auch einem Weltbild und einem erkenntnistheoretischen Modell, was dann sehr, sehr persönlich ist. Ne? Wie nehme ich Informationen auf? Wie verarbeite ich die? Wie leite ich daraus Handlungen ab innerhalb der Organisation? Und die Geschichte hat auch gezeigt, dass der Philosophenkaiser nicht unbedingt der Beste war. Ne? Also das war ja Platos Idee, der Philosoph als Staatsmann mündete meistens in der Diktatur, zumindest bei den alten Griechen. Und da bin ich jetzt wahnsinnig vorsichtig. Deswegen glaube ich, dass das natürlich hilfreich ist, als Berater daraus ein Grundrüstzeug abzuleiten. Aber ich möchte dringend davor warnen, da nicht wirklich immer ganz bewusst nach links und nach rechts zu schauen und vor allen Dingen auf das Objekt zu schauen, dem ich eigentlich helfen soll und mir zu überlegen, was braucht dieses Objekt jetzt gerade, ne? Und kann ich das mit den Mitteln, die mir mein erkenntnistheoretisches Modell vorgibt, wirklich bestmöglich lösen? Oder gibt es vielleicht auch andere Perspektiven, die man einnehmen kann, um das Problem zu lösen, ne? Um jetzt mal ganz krass zu zwei Gegenpole zu machen, folge ich einem hundertprozentigen systemtheoretischen Ansatz und blende die Menschen aus, oder erkenne ich, dieser eine Abteilungsleiter, der ist so disruptiv für die Kommunikation des gesamten Systems. Den muss ich da einfach verdammt nochmal rausnehmen. Das ist der beste Schritt, den ich empfehlen kann. Ja, die Offenheit, finde ich, die muss man sich bewahren. Das ist wahnsinnig wichtig. Das ist für mich eigentlich ganz grundlegend in dem Zusammenhang. Und das ist das, was das bei mir auslöst, was du gesagt hast.
Ja, danke. Das gibt mir jetzt nochmal eine Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen, weil du gerade das kleine Wörtchen helfen gesagt hast. Und diese Frage, die mich immer, immer treibt, also bei mir selbst sowieso, aber auch bei anderen, man tut ja diese Dinge und du hast ja nun bestimmt Ups und Downs, sowohl als Berater als auch als Unternehmer erlebt. Und da gibt es ja gerade in den schweren Phasen, wo man nicht gerade so euphorisch vorantreibt, die ja auch oft die gefährlichen sind, weil man dann gewisse Dinge gar nicht mehr wahrnimmt, da gibt es etwas, was einen nährt, also aus dem man zehrt, wenn man sagt, das ist sowas wie eine innere Mission, warum ich das, was ich hier tue, vielleicht sogar in unterschiedlichen Professionen des Lebens oder unterschiedlichen Rollen, wie es bei dir ja auch gewesen ist und vielleicht auch noch sein wird. Aber das sozusagen, was mich was mich bettet, was mich treibt, wo ich sage, und auch das ist der innere Grund, warum ich das Ganze überhaupt tue. Ich hoffe, das ist eine Frage, die ich dir jetzt so stellen darf, aber dass du das nochmal sagst, was wäre das bei dir natürlich in der Tiefe, wie es jetzt gerade für dich passend ist?
Das hat sich tatsächlich bei mir in den letzten 4 Jahren deutlich zugespitzt, indem ich glaube, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, das zu tun, was ich wirklich tun möchte, was ich wirklich, wirklich tun möchte, um einen berühmten Sozialwissenschaftler und Philosophen zu zitieren, ne? Im Hinblick auf das, was neue Arbeit ausmacht.
Ich habe ihn noch kennengelernt übrigens, Fridtjof Bergmann. Er war mal in Kassel.
Ach, sehr schön. Hätte ich auch gerne tatsächlich. Also ich tue das, was ich wirklich, wirklich tun möchte. Und das besteht in dieser Kombination aus operative, unternehmerische Verantwortung, und tatsächlich in hohem Maße mittlerweile auch der grundsätzlichen Beschäftigung mit den Hintergründen von Organisationen und von Führung, wie man die gestalten kann. Und das bereitet mir einfach wahnsinnig viel Freude. Da denke ich dann halt auch nach, abseits der täglichen Arbeit im Unternehmen, und schreibe deshalb auch furchtbar gerne darüber, einfach über die Synthese dessen, was ich dazu lese in verschiedensten Schriften, wobei ich mich da tatsächlich lieber mit älteren soziologischen und philosophischen Schriften beschäftige, die allgemeiner gehalten sind als mit Managementliteratur. Die finde ich eher schwierig. Und dem, was ich halt aus dem Tagesgeschäft herausziehe an Herausforderungen, ne, den Erfahrungen, die ich innerhalb der eigenen Organisation mache und mit dem Kunden mache. Das ist für mich im Moment eine sehr wirksame Triebfeder. Und wirtschaftlich geht es im Moment uns allen nicht so richtig gut, gerade nicht in der Softwareentwicklungsdienstleistung. Da brauche ich die Triebfeder gerade im Moment umso mehr.
Danke, Stefan. Danke nochmal für diese Stückchen Offenbarung, die du hier geleistet hast. Ich halte das wichtig, deswegen frage ich diese Frage in der Regel fast immer, weil ich glaube zur Identität, und du hast vorhin auch von Transparenz gesprochen, in dem, was man tut, ist es auch wichtig, nicht nur, dass man das für sich möglichst klar hat, sondern dass das auch etwas ist, was man auch mitteilen darf. Und deswegen habe ich mich auch getraut, dich gerade zu fragen. Aber da hatte ich natürlich eine Vorahnung, dass du jetzt nicht das als Unverschämtheit wahrnimmst, sondern dass du da vielleicht sogar gerne darauf antwortest. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Wir sind jetzt hier knapp eine Stunde dabei und deswegen muss ich jetzt auch an die möglichen Zuhörer denken, die dann irgendwann sagen, nee, okay, jetzt muss ich mal hier gerade abschalten. Ich hoffe, dich irgendwo, entweder bei der Manage Agile oder, ne, irgendwo in der Welt, aber man trifft sich immer zweimal, auch mal wieder persönlich zu treffen. Schon mal vielen Dank. Und ja, dann kann ich nur sagen, dir weiter viel Erfolg in dem, was du gerade auch sozusagen wie einen Plan hier so manifestiert hast, dass dir das wirklich gelingen soll.
Christian, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, danke. Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das? Was tut man da? Wofür ist das gut?